Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Machen Sie sich Ihr Leben leichter mit Guthaben für Restaurants und Entertainment, Airport-Lounge-Zugang, umfangreichen Versicherungen und Status-Upgrades bei Hotel- und Mietwagenpartnern. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.
Ich bin Daniel Retschezecker, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die FPÖ im Umfragehoch. Keine andere Partei hat nach der ohnehin gewonnenen Nationalratswahl noch einmal mehr zugelegt als die Freiheitlichen. Bei der ÖVP wiederum sieht es gänzlich anders aus. Die Kanzlerpartei befindet sich in einer Talsohle und scheint derzeit mehr mit sich selbst beschäftigt zu sein. Hinzu kommt auch ein wichtiges Bundesland, nämlich Oberösterreich, in dem bald mal gewählt wird. Dieses Bundesland könnte ebenfalls an die FPÖ gehen. Ist die ÖVP also am Ende und triumphiert am Ende die FPÖ über ihren einst großen Rivalen? Darüber sprechen wir heute. Sandra Schied aus der Standard Innenpolitik-Redaktion ist heute hier und Michael Völker, Ressortleiter der Innenpolitik beim Standard. Bei der vergangenen Nationalratswahl im September 2024 haben sich nach der Wahl ja wirklich bizarre Szenen eigentlich in der Lichtenfelsgasse bei der ÖVP ereignet. Die Partei ist zweistellig in Prozentpunkten abgestürzt und ihr könnt euch sicher daran erinnern, die haben gefeiert, als hätten sie gerade fulminant diese Wahl gewonnen. Jetzt über ein Jahr später, wo ist sie denn hin, die große Selbstsicherheit der Volkspartei?
Naja, unmittelbar nach der Wahl war, glaube ich, die Erleichterung groß, dass es nicht noch schlimmer gekommen ist, was ja durchaus im Bereich des Möglichen gewesen wäre. Danach kam dann die Erleichterung, als die Koalitionsgespräche mit der FPÖ abgebrochen wurden und eine neue Koalition mit SPÖ und NEOS gefunden wurde. Da war, glaube ich, in der Partei die Erleichterung sehr groß, nämlich auch den Kanzler wiederzustellen, was ja auch ein etwas absurdes Ergebnis nach dem Ausgang dieser Wahl war. Die Koalition ist ganz gut angelaufen. Das war, glaube ich, auch ein Verdienst von Christian Stocker. Die drei Parteien haben sich überraschend gut zusammenraufen können. Das hat die ÖVP auch für sich verbuchen können. Mittlerweile, glaube ich, ist die Ernüchterung aber groß, weil es der ÖVP kaum gelingt, Inhalte nach außen zu transportieren. Sie ist mit ihren Anliegen in der Koalition zu wenig sichtbar und sie kann ihre Kernwerte kaum nach außen hin darstellen. Jetzt war Christian Stocker krankheitsbedingt irgendwie auch nicht auf der politischen Bühne zu sehen. Ja, also ich glaube, dass die Ernüchterung sehr groß ist und dann gibt es ja Umfragewerte, die, glaube ich, sehr bedrückend sind für die ÖVP.
Ja, also ich kann mich auch noch sehr gut erinnern an das letzte Jahr und die damaligen Jubelrufe der ÖVP, die sind ja damals fast einer Realitätsverweigerung gleichgekommen. Man hat sich gefeiert, als wäre man irgendwie da als Erster durchs Ziel gegangen und hat wirklich Grund, also aus ÖVP-Sicht hatte man Grund genug zu feiern, dass es nicht noch schlimmer gekommen ist. Aus meiner Sicht war das damals quasi der Startschuss für ein sehr schwieriges Jahr für die ÖVP. Der Michael hat eh schon skizziert ein wenig, was ich da vielleicht noch ergänzend dazu sagen möchte. Die ÖVP ist jetzt seit einem guten halben, dreiviertel Jahr wieder an der Macht, Kanzlerpartei, und dennoch hat sie noch immer absolut kein Rezept quasi gegen den unaufhaltsamen Höhenflug der FPÖ gefunden, weder im Land noch im Bund. Und das sorgt natürlich für Unruhe und Nervosität, insbesondere dort, wo Wahlen zumindest schon in Sicht sind, wie beispielsweise in Oberösterreich und Niederösterreich.
Darüber werden wir noch ausführlich sprechen in diesem Podcast. Ich würde zu Beginn gern eure Insights anzapfen, die ihr in die verschiedenen Parteien habt, genauer gesagt in diesem Fall in die ÖVP. Bringen wir da vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel. Wir müssen nämlich über die Causa Harald Mara und Wirtschaftskammer sprechen. Nach außen hin, das haben, glaube ich, alle Zuhörerinnen und Zuhörer mitbekommen, ein absolutes Debakel. Aber welche Risse und Spannungen hat es denn in der Partei ausgelöst? Weil spurlos ist das an Ihnen ja auch nicht vorbeigegangen.
Also diese ganze Causa war schon insofern spannend, als sie wirklich die innere Zerrissenheit der Partei offenbart hat, über die man zuvor quasi nur ein bisschen spekulieren konnte. Und sie hat auch einiges quasi über die Machtverhältnisse in der ÖVP offengelegt. Es waren ja, wir erinnern uns, federführend die Landeshauptleute aus Niederösterreich und Oberösterreich, Johanna Mikl-Leitner und Thomas Stelzer, die da federführend Harald Maras Themontage quasi orchestriert haben. Und Beide gehören ja dem Arbeitnehmerbund ÖAAB an. Und da hat sich schon gezeigt, dass zwischen zwei sehr wichtigen Teilorganisationen in der ÖVP, nämlich dem Arbeitnehmerbund und auch dem Wirtschaftsbund, dem eben Harald Marer entstammt und angehört, ein ziemlich großer Machtkampf herrscht. Und dass der Arbeitnehmerbund, das hat sich auch schon in jüngerer Vergangenheit gezeigt, da haben sich schon nicht erst seit der Causa Marer die Machtverhältnisse verschoben. Früher war der Wirtschaftsbund quasi der mächtigste Bund innerhalb der Partei. Mittlerweile haben die Arbeitnehmerbündler eindeutig das Sagen. Und was diese Causa schon auch noch gezeigt hat, ist, dass schwarze Landeshauptleute jetzt schon zunehmend weniger Rücksicht auf die Befindlichkeiten im Bund nehmen und quasi Kante zeigen, weil es eben die schwarzen Landeshauptleute waren, die in dieser Causa ausgerückt sind.
Könnte man sagen, dass diese ganze Causa und das Kräftemessen innerhalb der ÖVP also auf diese zwei Bünde hinausläuft, der Arbeitnehmerbund und natürlich auch der Wirtschaftsbund auf der anderen Seite?
Ja, schon, aber ich glaube, diese internen Machtspiele interessieren nach außen hin überhaupt niemanden. Also das ist ein Thema für Politik-Nerds, wie wir es sind. Aber es gibt dieses Kräftemessen zwischen den Bünden, zwischen dem Wirtschaftsbund und anderen Bünden. Der Wirtschaftsbund hat aktuell sicher einen Einfluss verloren, was die Sandra hat das schon erwähnt, was insofern auch heikel ist, weil der Wirtschaftsbund das Geld hat und das Geld bringt. Das ist mit Sicherheit der potenteste Bund innerhalb der ÖVP. Relevanter ist aber, glaube ich, das Kräftemessen zwischen den Landesorganisationen und der Bundespartei. Im Augenblick ist dieses Verhältnis sehr angespannt. Da gibt es sehr unterschiedliche Interessen. Der Bundeskanzler mit seinen Koalitionspartnern in der Regierung will und sollte etwas weiterbringen, muss Reformen angehen. Vieles davon wird nicht sehr populär sein. Die Länder werden möglicherweise an Macht und Einfluss einbüßen, wenn es dazu Reformen etwa im Gesundheitsbereich oder im Bildungsbereich kommt oder im Verhältnis des Bundes zu den Ländern und den Gemeinden. Die Landesparteien haben da ganz andere Interessen. Eben es stehen Wahlen an in Oberösterreich, in Niederösterreich. Kärnten wird irgendwie auch sehr spannend. Und da ist die Frage, wie lange die Länder die Landeschefs stillhalten werden. Die Sandra hat das eh schon auch erwähnt, dass Harald Marer so schnell gehen musste, ist letztendlich auf den Einfluss der Länder zurückzuführen. Also während Parteichef Stocker noch versucht hat, ihn zu halten, hat die niederösterreichische Landeshauptfrau schon den Startschuss zu seiner politischen Hinrichtung gegeben, ohne lange nachzufragen, ob das jemandem recht ist.
Ich verstehe, dass du sagst, das interessiert nur Politik-Nerds und ich gehe auch davon aus, dass den Wählern relativ egal sein wird, dass sich die ÖVP mit sich selbst beschäftigt. Aber ich glaube, fürs Verständnis wäre es trotzdem ganz interessant, weil du hast jetzt schon gesagt, Harald Marer hat man recht schnell fallen lassen, aufgrund auch des Druckes der Länder. Es gibt einen anderen Kandidaten, nämlich August Wöginger, der vor kurzem ja eigentlich noch deutlich schwerere Vorwürfe zu schlucken hatte. Da ging es um den Vorwurf des Amtsmissbrauchs. Und der hat sich ja eisern gehalten. Da gab es ja nach der Division vor Gericht ja auch fast schon bizarre Presseaussendungen, wo es hieß, na super, dass du wieder da bist, August Wöginger. Liegt das auch daran, dass August Wöginger selbst beim Arbeitnehmerbund ist und quasi hier mehr Rückhalt von der Partei hat?
Ja, Daniel, du hast es schon angesprochen. Man muss sich das quasi mal auf der Zunge zergehen lassen. Während quasi Marer wegen vermeintlich falscher interner Entscheidungen und mangelndem politischem Gespür und dann auch misslungener Kommunikation quasi sich nicht halten konnte, steht die Partei noch immer eisern hinter Wöginger, obwohl es in seinem Fall um sehr viel Schwerwiegenderes geht, nämlich um Vorwürfe der Bestimmung zum Amtsmissbrauch. Dass Marer gehen musste und Wöginger bleiben konnte, hat freilich jetzt nicht nur mit den Machtverhältnissen der Bünde in der ÖVP zu tun, sondern natürlich auch mit deren Persönlichkeiten. Also Harald Marer und August Wöginger sind völlig unterschiedliche Typen. Der eine, Wöginger, gilt quasi als Verbinder und loyal und genießt auch sehr hohe Beliebtheitswerte in der ÖVP. Und der andere, Harald Marer, hat sich in letzter Zeit schon sehr durch Abgehobenheit und auch unglückliche Interviews, wo er zu scharf auch mit der ÖVP ins Gericht gegangen ist, immer mehr Feinde in der Partei gemacht. Außerdem, und diesen Aspekt darf man, glaube ich, auch nicht vergessen, Harald Marer war ein wesentlicher Architekt der Dreierkoalition und auch Strippenzieher im Hintergrund, als es damals, also zu Jahresbeginn im Jänner, darum gegangen ist, die Koalitionsverhandlungen quasi mit der FPÖ doch noch zu Fall zu bringen. Und das wird Harald Mahrer in Teilen der Partei schon übel genommen, vor allem in schwarz-blau regierten Ländern wie eben Niederösterreich und Oberösterreich, die eine Koalition zwischen ÖVP und FPÖ auch als mögliches Modell für den Bund sehen würden und keine so großen Freunde dieser Dreierkoalition sind.
Jetzt habt ihr schon angesprochen, dass die Wähler das eigentlich überhaupt nicht juckt, was es da für innere Befindlichkeiten der Volkspartei gibt, oder wahrscheinlich zählt das bei allen Parteien gleich. Jetzt aber die Frage, ist der ÖVP das überhaupt bewusst, dass es die Wähler nicht interessiert?
Den Eindruck hat man nicht. Also tatsächlich interessiert das die Wähler null. Die wollen eine funktionierende Partei. Die wollen wissen, wofür die Partei, die sie wählen, gewählt haben oder wählen könnten, wofür die steht. Die wollen Werte nachvollziehen können, die wollen Ergebnisse. Und zwar, sie wollen konkrete Ergebnisse, also Ergebnisse, die tatsächlich ihr Leben verbessern. Und die gibt es derzeit nicht, die kann die ÖVP nicht liefern, die liefert die Regierung derzeit nicht. Und ich glaube, das ist einer der wesentlichen Gründe, warum die ÖVP derzeit so schlecht dasteht.
Sandra, du hast es jetzt schon angesprochen, das Verhältnis der ÖVP mit der FPÖ. Vertiefen wir das vielleicht auch ein bisschen. Wie groß oder wie einflussreich oder wie relevant, nenn es wie du willst, ist denn diese Fraktion innerhalb der Volkspartei, die eine Zusammenarbeit mit der FPÖ weiterhin begrüßt?
Ich muss da ein bisschen ausholen, weil es ist relativ kompliziert. Also das Verhältnis zwischen der FPÖ und der ÖVP, das lässt sich schwer in einem Satz oder wenigen Sätzen zusammenfassen. Aber ich versuche es trotzdem. Also während ja Volkspartei und Freiheitliche in 5 Bundesländern weitgehend harmonisch koalieren, vergeht ja quasi auf Bundesebene fast kein Tag, wo sich die beiden Parteien nicht in Presseaussendungen, auf Social Media, im Parlament, in Pressekonferenzen etc. quasi angiften und beflegeln. Aber parteiintern ist das Verhältnis der ÖVP zur FPÖ natürlich ambivalenter, als es quasi auf den ersten Blick scheint. Also öffentlich wird zwar mit harten Bandagen gekämpft und dennoch existieren im Hintergrund aufrechte Gesprächskanäle, auch im Parlament. Und wie du schon angesprochen hast, Daniel, in der Volkspartei gibt es nach wie vor jene Kräfte, und ich habe es vorhin auch schon gesagt, insbesondere in den von ÖVP und FPÖ regierten Ländern, die ein Modell oder eine Koalition zwischen ÖVP und FPÖ auch quasi als die wünschenswerteste Variante noch immer halten. Und ich habe auch den Eindruck, mit Fortdauer dieser Koalition werden diese Kräfte und dieser Block innerhalb der ÖVP jedenfalls größer. Aber wie groß das lässt sich seriös schwierig einschätzen. Vielleicht kann der Michael da ja noch etwas ergänzen.
Also die Koalition in Wien ist, glaube ich, nicht sehr beliebt und sie wird zunehmend unbeliebt. Und das stärkt, glaube ich, in der ÖVP auch jene Kräfte, die sich eher bei den Freiheitlichen anlehnen würden. Was natürlich irgendwie auch bitter ist, wenn sich da die Machtverhältnisse dann umkehren. Also die Freiheitlichen wären in vielen Fällen dann ja nicht der Juniorpartner, sondern es wäre die ÖVP der Juniorpartner. Das muss man im Bund einmal durchstehen und das muss man in den Ländern durchstehen. Also in der Steiermark ist das bereits der Fall. Wenn das in Oberösterreich dann auch so käme, ist das, glaube ich, für die ÖVP schon sehr bitter. Das haben sich, glaube ich, noch nicht alle bewusst gemacht, was das bedeutet.
Ich finde es ja ganz interessant, weil wenn du schon Oberösterreich ansprichst, ich glaube, da gibt es Spektra, ist die aktuellste Umfrage, die sieht die FPÖ, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe, bei rund 35% und die ÖVP bei 18. Also das ist mehr oder weniger fast das Doppelte an Prozentpunkten. Wie viel Unruhe oder wie viel Bestreben, hier etwas zu ändern, bringt denn das tatsächlich rein? Denn ich bin aus Oberösterreich und ich kann mir nicht vorstellen, dass die ÖVP eine große Freude damit hätte, den Landeshauptmannsessel dort abzugeben. Ich glaube, da steht nur Niederösterreich noch drüber in der Prioritätenliste.
Naja, Unruhe ist, glaube ich, eine Untertreibung. Das ist Panik. Also in der ÖVP muss hier Panik ausbrechen. Und natürlich wird es parteiintern auch Diskussionen geben. Auch die Frage wird sich stellen, ob Thomas Stelzer tatsächlich der richtige Mann ist, um da jetzt in die Wahlauseinandersetzung zu gehen. Also offensichtlich nein, sonst wären diese Umfragewerte nicht so, wie sie sind. Also die ÖVP wird sich da in Oberösterreich was einfallen lassen müssen, sonst geht sie mit offenen Augen hier in eine offenbar sicher scheinende Wahlniederlage.
Und es war ja schon im Vorjahr der Verlust des Landeshauptmannsessels in der Steiermark ein schwerer Schlag für die ÖVP. Also die kann sich das nicht leisten, dass die FPÖ jetzt quasi drauf und dran ist, weitere Bundesländer blau einzufärben.
Das hat natürlich irgendwie auch dann Auswirkungen auf die Bundesebene, weil wenn hier einzelne Bundesländer zu kippen beginnen, gerät das ganze politische System in eine Schieflage, die darauf hinausläuft, dass die Nationalratswahl dann eben auch ein entsprechendes Vorzeichen bekommt.
Und was wiederum ja auch Einflüsse auf die Partei hat, wie ihr vorher schon skizziert habt, dass manche Landeshauptleute, die quasi kurz vor wichtigen Entscheidungen stehen, einfach deutlich weniger Lust auf interne Querereien haben, oder?
Das und zum anderen habe ich eben vorhin auch schon irgendwie angesprochen, dass man jetzt schon quasi erste Beobachtungen machen kann, Stichwort Causa Mara, dass schwarze Landeshauptleute einfach zunehmend weniger Rücksicht auf die Befindlichkeiten im Bund nehmen und wenn es opportun erscheint, auch einmal gegen die Bundesparteilinie da drüber fahren oder sich zumindest nicht absprechen.
Rücksicht war das Wort, das mir nicht eingefallen ist. Vielen Dank. Wenn man von den Bundesländern kurz nochmal wegkommen und an die Spitze der Volkspartei schauen, zu Christian Stocker. Wie würdet ihr seine Rolle derzeit in diesem ganzen Konglomerat an Problemen einordnen? Ich meine, ein Kanzler, der am Anfang eigentlich alles ausgestrahlt hat, dass er nur eine Übergangslösung ist. Jetzt war er recht lang krank, jetzt kommt er heute zurück. Was ist seine Rolle in dem Ganzen?
Na, sein wirklich großes Verdienst war, die politische Lage beruhigt zu haben und die aufgeheizte Stimmung nach dem Scheitern der Koalitionsverhandlungen mit der FPÖ und überhaupt dem Wahlausgang auch, also diese Stimmung abgekühlt zu haben. Er hat dann eine Koalition aus diesen drei doch sehr unterschiedlichen Parteien auf Schiene gebracht, was, glaube ich, nicht so einfach war. Das ist auch seiner verbindenden Art teilweise zuzurechnen. Und im Prinzip macht er eine erstaunlich gute Figur. Reicht das? Nein. Stocker lässt jede Dynamik vermissen. Er ist keiner, der glaubhaft für Reformen und neue Ideen steht. Ein großes Manko ist, glaube ich, auch, und daran leidet die ÖVP sehr, dass er die junge Generation überhaupt nicht anspricht. Also ich glaube nicht, dass er bei den Jugendlichen großartig ankommt und dass sich die da identifizieren können. Stocker war der ideale Mann für den Übergang, aber ich glaube, die ÖVP wäre schlecht beraten, mit ihm als Spitzenkandidaten in eine Wahlauseinandersetzung zu gehen. Hinter ihm bereiten sich ohne dies schon andere darauf vor, in die allererste Reihe zu treten. Das ist in erster Linie, glaube ich, Wolfgang Hartmannsdorfer, der Wirtschaftsminister, oder auch Claudia Plackholm, die Kanzleramtsministerin. Beide sehr ehrgeizig, beide sehr machtbewusst und beide sehr gut in der Partei vernetzt. Eben die Vorbereitungen auf einen Machtwechsel in der ÖVP sind längst angelaufen, glaube ich.
Würdest du sagen, sind das Zukunftshoffnungen für die Volkspartei oder, ich meine, ich muss diesen Elefanten jetzt kurz ansprechen, müssen wir uns in den kommenden Wochen und Monaten mit Sebastian Kurz beschäftigen, der ja medial immer noch präsent ist und dessen mögliches, unter Anführungszeichen Comeback, ja immer wieder angesprochen wird?
Naja, Zukunftshoffnungen sind die beiden genannten jedenfalls, aber an Sebastian Kurz wird auch kein Weg vorbeiführen. Ich glaube, es ist sehr offensichtlich, dass er seine Ambitionen auf eine politische Karriere noch nicht aufgegeben hat. Also er drängt ja ganz massiv an die Öffentlichkeit und unternimmt ja alles, um auf der Bühne, auch auf der politischen Bühne präsent zu bleiben. Ich meine, er hat noch Gerichtsverfahren, die anstehen. Ich glaube, diesen Ausgang wird er abwarten müssen. Ich glaube, er muss auch ein Momentum in der Innenpolitik abwarten, dass es ihm ermöglichen würde, da überhaupt mit einem Wumms wieder einzusteigen. Diese Situation kann kommen und dann kann zweierlei passieren, nämlich entweder er versucht sein Comeback über die ÖVP, spricht einiges dafür, aber auch einiges dagegen. Also mit der ÖVP hat er möglicherweise irgendwie auch einen Schleifstein am Bein, mit dem er sich kaum bewegen kann. Genauso gut könnte er eine politische Bewegung starten und gegen die ÖVP antreten mit einer eigenen Bewegung. Das würde der ÖVP dann, glaube ich, aber erst recht den Todesstoß versetzen.
Aber ich glaube auch, dass Sebastian Kurz aktuell und auch in ein paar Jahren nicht so viel Zugkraft hat, um die FPÖ zu überholen. Zumindest schaut es aktuell nach Umfragen so aus. Also die Kluft, die da klafft in den Umfragen zwischen ÖVP und FPÖ, ist einfach so riesig, dass ich mir gerade nicht vorstellen kann, dass es überhaupt in der Form in naher und mittlerer Zukunft einholbar ist. Und was ich mir halt auch nicht vorstellen kann, ist, dass Sebastian Kurz einen, ich weiß, es ist jetzt sehr in die Zukunft gedacht, einen Vizekanzler unter einem Kanzler Herbert Kickl machen würde.
Ja, das sehe ich ähnlich. Ich glaube, auch Kurz weiß, dass er im Augenblick keine Chance hätte, gegen die FPÖ anzukommen. Also das bremst seine Ambitionen mit Sicherheit. Aber dennoch mittelfristig hat er das Ziel nicht aufgegeben. Und wenn es da eine Gelegenheit gibt und wenn es eine Entwicklung gibt, die es ihm ermöglichen würde, da wieder einzusteigen mit einer reellen Erfolgsaussicht, dann wird er das auch tun.
Sandra, Michael, wir haben jetzt das Jahr 2026 vor der Tür stehen. Ein Jahr, das einen großen Vorteil, glaube ich, für die regierenden Parteien beinhaltet, denn es stehen keine wichtigen Wahlen an. Man muss auf keine Landtagswahl Rücksicht nehmen. Das ist dann erst 2027 der Fall. Ist das nicht auch eine riesengroße Chance für alle Beteiligten, jetzt einmal Dinge durchzuziehen, die man normalerweise aus Rücksicht vor möglichen Wahlergebnissen einfach sich nicht traut?
Ja, so ist es. Also das wäre eine Riesenchance, aber wir haben das jetzt auch mehrfach schon angesprochen, dass eben diese Landtagswahlen, die erst 2027 oder auch erst 2028 anstehen, schon ihre Schatten vorauswerfen und dass die Protagonisten in den Parteien zunehmend nervös werden. Die Frage ist, bleibt die Bundesregierung, bleiben dort die Akteure cool genug, um da tatsächlich Reformen anzugehen? Wir haben jetzt irgendwie nur über die ÖVP gesprochen, aber bei der SPÖ ist die Lage ja auch nicht irgendwie so rosig. Also da kämpft ja Babler quasi ums politische Überleben. Und das wird es ihm auch nicht leichter machen, irgendwie da auch jetzt im Kräftemessen mit den Landesparteien, wo er ganz wenig oder gar keinen Rückhalt hat, auf die Umsetzung von Reformen zu drängen.
Ich empfinde das Jahr 2026 noch quasi als letztes Jahr der Galgenfrist für diese Regierung, weil wenn sich nicht irgendwie zumindest ein Hauch andeutet, dass sich dann noch irgendwas drehen könnte, dann könnten in den Ländern eben angesichts der Landtagswahlen wirklich Gräben aufbrechen, die halt dann auch den Bund erreichen werden.
Das Jahr 2026, also das Jahr der Entscheidung zur SPÖ noch ganz kurz. Ich glaube, das bedarf einen eigenen Podcast oder mehrere eigene Artikel, die ihr wahrscheinlich auch bald noch schreiben werdet. Da werden wir schon noch einen Zeitpunkt finden, um ausführlich auch über die Sozialdemokratie zu sprechen. Vielen Dank, Sandra, und vielen Dank, Michael.
Danke sehr.
Danke auch.
Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie auch die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standard unterstützen möchten, dann geht das als Abonnentin oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos dazu unter abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, Paukenschlag in Schwechat. Nach 3 Jahrzehnten der Planung und Diskussionen kommt die dritte Piste jetzt doch nicht. Der Flughafen will das geplante Projekt nicht weiterverfolgen. Der Flughafen argumentiert die Kehrtwende unter anderem mit den stark gestiegenen Baukosten und auch mit der langen Verfahrensdauer. In dieser Zeit seien die Maschinen größer geworden und könnten jetzt mehr Menschen pro Flugzeug transportieren. Zweitens, Brasiliens Ex-Präsident Jair Bolsonaro muss sofort in Haft. Vergangenen September war er ja wegen eines Putsches verurteilt worden. Das oberste Gericht des Landes hatte Bolsonaros erste Berufung gegen das Urteil jetzt zurückgewiesen. Das Urteil, eine 27-jährige Haftstrafe, ist damit rechtskräftig. Und drittens, US-Sondergesandter Steve Witkoff in der Kritik. Er soll seinem russischen Gegenüber Juri Uschakow Ratschläge gegeben haben, wie Putin Trump ein Ukraine-Abkommen bestmöglich vorschlagen kann. Das berichten Medien unter Berufung auf ein Transkript eines Telefonates zwischen den beiden Männern. Trump scheint damit aber kein Problem zu haben. Er stellt sich weiterhin hinter seinen Gesandten. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen dann wie immer auf derstandard.at. Feedback oder Themenvorschläge gerne schicken. podcast@derstandard.at ist die Adresse. Ich bin Daniel Retschezecker. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Freuen Sie sich auf Partnervorteile, wie zum Beispiel Zimmerupgrades nach Verfügbarkeit, Mietwagenupgrades, Hotelguthaben oder Bordguthaben bei Kreuzfahrtpartnern und sammeln Sie so ganz entspannt neue Energie. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.